Ich glaube, es ist wichtig festzustellen, dass durch die Einweihung der Amerika-Gedenkbibliothek endlich einmal ein gewisses geistiges Zentrum in Berlin da ist. Wenn wir daran denken, dass früher einmal die preußische Staatsbibliothek unter den Linden ja eigentlich alle Bücher hatte, die in Deutschland erschienen waren.
Was hier der Moderator Peter Schmidt anspricht, das hat seit 70 Jahren Bestand. Am 17. September 1954 wurde die Amerika-Gedenkbibliothek in der Nähe des Kreuzberger Mehringplatzes eingeweiht. Ein Geschenk der Vereinigten Staaten, genauer gebaut aus Mitteln des Marshallplans. Es ist Zeit für Geschichte, Vergangenheit aus der Nähe betrachtet mit Harald Asel. Zur AGB gleich mehr. Zuvor gehen wir ins erste Jahrtausend unserer Zeitrechnung. Nach der sogenannten Völkerwanderung und dem Rückzug der Römer aus Südwestdeutschland brachen die dunklen Jahrhunderte an. Wirklich? Eine neue Ausstellung in Stuttgart zeigt anhand der Arbeit der baden-württembergischen Landesarchäologie, wie viel über jene Zeit herausgefunden werden kann. Näheres von Silke Arning.
Ein ganzes Jahrtausend in einer Ausstellung ablichten zu wollen, ist ein gewagtes Unterfangen, kaum zu bewältigen angesichts der Stoffhülle und Komplexität historischer Ereignisse. The Hidden Land setzt daher besondere archäologische Fundstücke aus Baden-Württemberg des ersten Jahrtausends in Szene, sagt Wissenschaftsministerin Petra Olschowski.
Wir versuchen anhand dieser besonderen, spektakulären Funde eher zu gucken, wie haben die Menschen gelebt. Was sind Themen, die sie besonders beschäftigt haben? Was hat auch die Gesellschaften jeweils ausgemacht? Und setzen das nebeneinander, sodass sich eher ein Kaleidoskop ergibt, aber keine durchgängige Erzählung.
Anstatt also der üblichen Chronologie zu folgen, haben die Ausstellungsmacher 5 archäologische Zeitfenster in die Vergangenheit geöffnet, die exemplarisch bestimmte Lebenswelten thematisieren. Migration, Integration, Kommunikation, Spiritualität und Macht. Beispiel die Brandgräber von Diersheim aus dem 1. und 2. Jahrhundert. Eine große Flamme, eine beeindruckende Installation aus Licht und Kunst, lodert im Raum, der vom Zusammenleben der Kulturen erzählt.
Fakt ist ja, die politische Macht, die die Entscheidung getroffen hat, das war sicher das Römische Imperium.
Stellt der Direktor des Archäologischen Landesmuseums Klaus Wolf fest, der zugleich das Landesamt für Denkmalpflege im Regierungsbezirk Stuttgart leitet.
Aber wenn wir dann schauen, und deshalb haben wir Diersheim ausgewählt, eine Reihe von ganz außergewöhnlichen Brandgräbern, die es wirklich nur an dieser Stelle bisher gibt, in denen sich Objekte in den Gräbern befinden, die die Toten eindeutig als Germanen ausweisen, in dem zum Beispiel eine Reihe von Waffenbeigaben drin sind, verbogene Schwerter, was ganz typisch germanisch ist. Gleichzeitig findet sich in diesen Gräbern aber auch römische Funde. Das heißt, wir haben hier eine Annäherung tatsächlich von Menschen, die sicherlich ursprünglich germanischer Herkunft waren, die dann Dinge des römischen Lebens in ihr Leben integriert haben.
Keine Selbstverständlichkeit. So weist ein kleines Gräberfeld in der Nähe von Tauberbischofsheim dagegen überhaupt keine römischen Spuren auf. Ob und wie weit sich die verschiedenen Kulturen in diesem ersten Jahrtausend aufeinander eingelassen haben, zeigt dieses erste Themenfeld Integration. Um Kommunikation im Sinne von Repräsentation und Selbstdarstellung geht es bei dem Reihengräberfeld von Lauchheim, das von der Mitte des 5. bis ins späte 7. Jahrhundert genutzt wurde. Über 1300 Körper haben die Archäologen geborgen, mehr als 10.000 Objekte. Gabriele Grenert, Archäologin am Landesamt für Denkmalpflege, zeigt auf eine Vitrine mit Waffen, die in einem Grab entdeckt wurden.
Das ist das Grab eines kleinen Jungen, der viel zu klein war, als dass er hätte Waffen tragen können. Aber er ist im Grab mit Waffen bestattet worden, woraus wir schließen, dass es hier offensichtlich darum ging, das Kind als Informationsträger für die eigene Darstellung von sozialen Positionen zu nutzen. Und das Kind hat natürlich in seinem Leben diesen Rang und diese Position gar nicht erreicht. Aber es war wohl wichtig, dass man das im Grab zeigt, was diesem Kind vielleicht auch mal hätte anstehen können.
Und wie von Geisterhand schwebt über der Vitrine ein Bild des Kindes, eine digitale Projektion zeigt einen jungen Krieger, bewaffnet mit Schild und Schwert, um sich dann wieder im Nichts aufzulösen. Eine ähnlich raffinierte Projektionstechnik verhilft auch dem Thema Christianisierung zu einem ästhetisch sehr gelungenen Auftritt. Eine Lichtinstallation lässt Mauern im großen Kuppelsaal des frisch sanierten Kunstgebäudes wachsen Umrisse der Söllchenkirche von Rottenburg.
Die älteste Kirche Baden-Württembergs, genau in 1:1.
Schwärmt der Archäologe Klaus Wolf von den Relikten einer Kirche aus dem 7. bis 8. Jahrhundert, die bei Grabungen unter der Söllchenkirche entdeckt wurden. The Hidden Land, wir im ersten Jahrtausend, die Ausstellung erzählt Geschichten davon, wie es einmal war. Weniger, um daraus zu lernen, als Erfahrungen abzugleichen. Wissenschaftsministerin Petra Olschowski.
Man nimmt mit, wie Wandlungsprozesse stattgefunden haben. Man lernt, wie Spiritualitäten ausgesehen haben und vielleicht auch nebeneinander existiert haben. Und man kann darüber lernen, wie zum Beispiel Machtstrukturen ausgeschaut haben. Und in dieser Spiegelung findet man doch auch Anregungen für die Gegenwart. Und mein Eindruck ist, dass sehr, sehr viele Menschen sich sogar leichter tun, in diesen Welten Antworten für sich zu finden, als sie es vielleicht manchmal in der Gegenwart tun.
Und entsprechend der aktuellen Marketingkampagne von Baden-Württemberg, The Land, heißt die Ausstellung The Hidden Land, wir im ersten Jahrtausend. Zu sehen bis zum 26. Januar 2025 im Kunstgebäude am Schlossplatz in der Mitte von Stuttgart. Zurück zur aktuellen Jubilarin. In die Mitte möchte auch die Zentral- und Landesbibliothek Berlin, zumindest möchte sie aus der auf zwei Standorten verteilten, dennoch äußerst beengten Situation wegkommen. Am liebsten in die Berliner Friedrichstraße, in jenes Gebäude, das bis vor kurzem ein französisches Kaufhaus beherbergte. Nachdem ja andere große Pläne schon zerstoben waren, wie eine Nutzung des Tempelhofer Feldes oder der Erweiterungsbau am jetzigen Standort der Amerika-Gedenkbibliothek. Deren Gebäude wurde vor 70 Jahren am 17. September 1954 eingeweiht. Und kurz darauf plauderte Moderator Peter Schmidt mit dem Direktor Fritz Moser.
Es ist eigentlich ein Mann, der gar nicht gewöhnt ist, das Licht der Öffentlichkeit zu erblicken. Es ist ein Bibliothekar. Schlicht und einfach ein Bibliothekar, nicht? Da stellt man sich immer so etwas vor, verstaubte Buchreihen und ein etwas wild abgeschiedener Sonderling.
Ja, wo ich hier schon die ehrenvolle Aufgabe habe, mich der Öffentlichkeit zu produzieren, möchte ich da gleich die Gelegenheit benutzen, um zu verkünden, gewissermaßen, dass der Bibliothekar in unserer Zeit doch wesentlich andere Aufgaben hat als in der Spitzwegzeit zum Beispiel. Dass er also nicht mehr verschlossen in seinen Archiven, in seinem Magazin sitzen muss, sondern dass er auch wirklich an die Öffentlichkeit sich wenden soll, im Interesse der Bibliothek. Dass er gewissermaßen im Interesse der Bibliothek von sich reden macht. Das ist insofern wichtig, als die Bibliothek, ja, je mehr sie sich im Bewusstsein der Öffentlichkeit verankert sieht und ins Bewusstsein der Öffentlichkeit überhaupt tritt, desto mehr wird sie auch Verständnis von der Öffentlichkeit erwarten können, desto mehr wird die Öffentlichkeit wissen, wofür sie da ist, was sie zu bieten hat. Und das wird sich natürlich auf der anderen Seite wieder günstig für die Bibliothek insofern auswirken, als man dann auch mit Forderungen herantreten kann, die also den Etat der Bibliothek verbessern
helfen. Ja, das ist natürlich sehr wichtig, denn eine Bibliothek braucht vor allen Dingen Bücher. 100.000 Bände sind in der Amerika-Gedenkbibliothek aufgestellt, viel zu wenig.
Fritz Moser, Jahrgang 1908, leitete die Amerika-Gedenkbibliothek von 1954 an bis 1973 und konnte schon am 2. Februar 1956 die 1.000.000. Ausleihe feiern.
Und hier steht jetzt Fräulein Harris vor mir, eine Studentin der Volkswirtschaft, der wir aus diesem Anlass als glückliche 1.000.000. Ausleiherin ein Buch, und zwar eine Anthologie, die schönsten Erzählungen der Welt, die von Thomas Mann noch eingeleitet wurden, als Geschenk überreichen dürfen.
Recht herzlichen hier. Dank, es freut mich riesig.
Ich hoffe, dass Sie also Freude haben an diesem Buch.
Und wir hoffen, dass Sie Zeit haben, dieses Buch zu lesen, dass Ihnen das Studium diese Zeit lassen wird für die schöne Literatur.
Ach ja, doch, für ein schönes Buch findet man immer noch Zeit.
Und das war für heute Vergangenheit aus der Nähe betrachtet. Danke fürs Zu- und Weiterhören, sagt Harald Asel.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.